Ich habe heute, wie schon angekündigt, jetzt mein neues Thema, relativistische Quantenmechanik. Zunächst erstmal die Frage, in welchem Umfang habt ihr Relativitätstheorie eigentlich bisher kennengelernt? Es variiert teilweise sehr stark. Also zum Beispiel in der Mechanik, wer denn da also von oberen und unteren Indizes was gehört? Ist das ein Begriff und ist das gut vorhanden? Also einer schüttelt den Kopf. Oder kam das später dann in Elektrodynamik vielleicht oder so? Okay. Also wir machen jetzt auch so ein Unterkapitel, spezielle Relativitätstheorie. Das wird wahrscheinlich die heutige Stunde oder so. Brauchen also gerade du oder halt all diejenigen, die dann Schwierigkeiten haben, sollten mich stoppen oder umgekehrt. Wenn es also total langweilig wird, dann können wir auch gerne das Gegenteil sagen. Können wir das abkürzen. Also es ist verständlich, dass halt die Grundlage der relativistischen Quantenmechanik erstmal die Relativitätstheorie ist und dann muss man halt gucken, dass wir da zumindest so viele Grundlagen haben, dass wir halt das, was dann danach kommt, verstehen können. Ich hatte auch mal in der allerersten Vorlesungsstunde, wo ich so die Gliederung kurz diskutiert habe, gesagt, dass dieses Kapitel vom Stil her ganz anders zum Beispiel die Streutheorie ist. In der Streutheorie ging es ja wirklich darum, euch in die Lage zu versetzen, Dinge auszurechnen und einen Kontakt zum Experiment zu schließen. Also Streutheorie, kann man sagen, ist an sich was sehr Nutzbringendes. Dagegen die relativistische Quantenmechanik, die wird eigentlich eher dazu dienen, euch zu zeigen, dass relativistische Quantenmechanik nicht viel taugt und dass man halt Quantenfeldtheorie benötigt. Also insofern ist vielleicht gleich ein bisschen eine enttäuschende Aussage vorweg, aber umgekehrt, wenn er jetzt Quantenfeldtheorie macht, dann müsste er halt irgendwie die relativistische Quantenmechanik kennenlernen und also vielleicht ist jetzt auch ein bisschen sehr negativ geschildert. Also man kann schon gewisse Dinge verstehen, wo zum Beispiel ein Spin herkommt, wo, ich weiß nicht, ob ihr das in QM1 hattet, die Pauli-Gleichung, so eine Art Schrödinger-Gleichung, wo ein Spin-Term drinsteht. Solche Dinge, die kann man in dessen Rahmen verstehen. Aber es ist, würde ich sagen, nicht unbedingt ein konsistenter Formalismus, so wie jetzt die nicht-relativistische Quantenmechanik. Und vieles, was wir jetzt halt kennenlernen, sind eigentlich eher Probleme von der relativistischen Quantenmechanik. Gut, aber also dazu kommen wir heute noch nicht. Wie gesagt, heute ist jetzt erst nochmal spezielle Relativitätstheorie als Vorbereitung gedacht. Der erste Punkt, den brauche ich nicht anschreiben. Grundlage der relativistischen Quantenmechanik ist spezielle Relativitätstheorie und das ist eben eine Wiederholung. Dann auch so eine Sache, also vielleicht ist für manche schon sehr klar und verwendet das für manche nicht, diese natürlichen Einheiten, dass man C und H quer gleich einsetzt. Also gehört habt ihr das sicher schon des Öfteren. Bisher haben wir H quer ja immer mitgeschleppt, jetzt haben wir C und H quer und nachdem ich den Formalismus sehr ohne C und H quer gewöhnt bin, glaube ich, würde das zu mehr Fehlern führen, als wenn wir das einmal einführen. Und außerdem ist es relativ üblich, also wenn ihr Bücher oder Papers lest, dann müsst ihr damit auch zurechtkommen. Also deswegen so ein kurzer Einschub, wesentliche Naturkonstanten. Die wir jetzt, wenn wir Quantenmechanik und Relativitätstheorie haben, sind zwei Stücke. Also einmal ist die Lichtgeschwindigkeit, das ist halt, wenn man jetzt da irgendwie im Schulbuch schaut, 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde, soweit ich mich erinnere. Und dann haben wir noch das Planck'sche Wirkungsquantum, das weiß ich nicht auswendig, das ist irgendwie 6,6 irgendwas mal 10 hoch. Minus 16 Elektronenvolt Sekunde. Also das Interessante an diesen Naturkonstanten sind eigentlich nicht diese Zahlen, die haben halt irgendwie historische Gründe. dass man halt die Maßeinheiten eingeführt hat, ohne wirklich ein fundamentales Verständnis von Physik zu haben. Oder aber umgekehrt, um halt vielleicht im Alltag praktische Zahlen zu haben. Also ein Meter ist halt eine typische Länge, ein Kilogramm ist ein typisches Gewicht, was man halt im Makroskopischen mit sich rumschleppt. Also wir werden jetzt das auf 1 setzen und das Entscheidende daran oder an diesen dimensionsbehafteten Größen ist halt, dass die Lichtgeschwindigkeit Längen und Zeiten verbindet, also da eine Relation, die die Natur vorgibt, herstellt und das Plancksche Wirkungsquantum Energie und Zeiten verbindet. Also Elektronenvolt ist eine Energieeinheit und naja, damit wird jetzt dann in Kürze halt rauskommen, dass man praktisch alle dimensionsbehafteten Größen, die uns interessieren, also wie Energien, Massen, Impulse, Längen und Zeiten, gibt man in ein und derselben Einheit an. Also ich muss gerade mal anschreiben und wenn es dann nicht klar ist, können wir darüber diskutieren. Also man sagt natürliche Einheiten. Und das sind halt hier zwei Dinge. Definiere c gleich 1 und die Konsequenz daraus ist, dass Längen und Zeiten, die haben dann gleiche Einheiten. Also ich habe es auch hier im Skript in Worten angegeben. Wenn ich halt für eine Zeit eine Länge angebe, dann ist es nicht unsinnig, sondern das bedeutet halt einfach, mit dieser Länge meine ich gerade die Zeit, die das Licht benötigt, diese Länge zurückzulegen. Also mein Vater ist Berufsschullehrer und Ingenieur, dem habe ich das mal erläutert, dass wir alles in Metern angeben können oder in Potenzen von Metern. Er hat es dann nicht so besonders gut gefunden und war eigentlich eher der Meinung, dass wir nicht in der Lage sind, mit Einheiten zu rechnen oder so. Damit hat es natürlich nichts zu tun, sondern es ist einfach sehr viel geschickter, weil ich halt diese krummen Zahlen nicht mitschleppen muss. Und gerade auch so im Mikroskopischen wie mit der Quantenmechanik hat man dieses andere Problem wie im Makroskopischen nicht, dass man dann zum Beispiel so riesige Zahlen oder was hat, sondern wenn man natürliche Einheiten rechnet, typischerweise in der Physik sind die Zahlen alle in der Größenordnung von 1, also haben keine riesigen Zehnerpotenzen hinten dran, wenn man das macht, was ich jetzt hier anschreibe. Also das hoffe ich, dass klar ist oder umgekehrt, wenn es nicht klar ist, dann rührt euch nochmal, dass halt, wenn ich für eine Zeit eine Länge angebe, das eine sehr sinnvolle Charakterisierung ist. Also halt nochmal, damit die Zeit beschrieben wird, die halt Licht braucht, diese Länge zurückzulegen. Und ja, das erreiche ich halt, indem ich C als 1 definieren. Gut, und also was vielleicht weniger offensichtlich ist, aber es folgt auch daraus, ebenso haben Impulse und Energien die gleichen Einheiten. Und zwar liegt es daran, ein Impuls, kann man sich hier überlegen, der hat Kilogramm. Was ist es? Länge, Meter und dann Geschwindigkeit, Meter durch Sekunde. Das ist, glaube ich, sogar was Dummes. Oder? Ohne das Quadrat, aber warum? Wo ist jetzt mein Fehler? Ach, der Impuls, ich habe einen Drehimpuls gedacht, genau, vielen Dank für die Hilfe, genau, das ist Kilogramm Meter pro Sekunde, dann passt es auch. Und Energie hat, also dieses Joule aus der Schule, und das war, wenn ich mich recht entsinne, Kilogramm Meter Quadrat durch Sekundenquadrat. Also es ist halt auch der Unterschied Meter durch Sekunde, also eine zusätzliche Geschwindigkeit. Und naja, die Geschwindigkeit, die haben wir halt auf 1 gesetzt, also in gewisser Weise unterscheiden sich halt in Energien und Impulse auch um irgendeinen Faktor Lichtgeschwindigkeit mal eine dimensionslose Zahl. Und nachdem unsere Lichtgeschwindigkeit 1 ist, erläutert es halt diesen Nebensatz hier, dass halt Impulse und Energien auch in den gleichen Einheiten gemessen werden. Also ja, häufig gibt man Elementarteilchen Physik oder auch in der Quantenmechanik Energien in MeV an und Impulse, die würde man dann halt auch in der Energieeinheit MeV angeben. Gut, also das war Nummer 1 und das gleiche machen wir jetzt mit H quer auch. Und naja, wenn ich H quer halt als 1 definiere, wie ich schon gesagt habe, man sieht es hier, dass halt Energien und Zeiten verbunden werden und daraus ergibt sich halt die Konsequenz, dass Längen, Zeiten inverse Impulse und inverse Energien gleiche Einheiten haben. Gut, und also das bedeutet, dass man halt eigentlich nur eine Einheit braucht. Da kann man sich jetzt natürlich entscheiden, für was man will. Also nichts ist richtig und nichts ist falsch. Und das ist jetzt eher so eine Konvention, der letzte Punkt. Also üblich ist Verwendung von Fermi, das ist 10 hoch minus 15 Meter, oder aber von Megaelektronenvolt. Also ein Elektronenvolt ist halt ja, die Energie, die eine Elementarladung braucht, wenn man sie um ja, 1 Volt Spannungsdifferenz verschiebt. Also ich würde sagen, das ist 50-50, nichts ist ausgezeichnet. Das kann man auch relativ leicht ineinander umrechnen. MeV und Fermi, wenn man halt dieses Zeug da auf 1 setzt, indem man H quer und C in dimensionsbehafteten Einheiten angibt und dann halt, wie gesagt, diese Einsetzung vornimmt und dann kann man ausdrücken, was ein MeV Fermi ist. Das ist typischerweise ein Faktor 200 oder, wenn man es genauer macht, 197 dazwischen. Also, ich meine, wenn ihr es gesehen habt, war es jetzt eine Trivialität. Wenn das jetzt neu war oder zumindest nicht sehr geläufig, dann denkt da vielleicht heute Nachmittag mal in Ruhe drüber nach. Und die Konsequenz ist halt, dass in keiner Gleichung jetzt mehr ein C auftritt und auch in keiner Gleichung mehr ein H quer auftritt. Und ja, zum Beispiel Zeiten und Energien im gleichen Vektor oder Vierervektor stehen können. Und eigentlich meine ich halt, wenn er das sauber macht, nicht die Zeit, sondern C mal T und vielleicht die räumlichen Koordinaten x, y, z. Aber in natürlichen Einheiten fällt halt dieses C weg. Also es ist vielleicht auch eine gute Übung am Anfang, nochmal diese Cs und H-Quers alle reinzubauen, falls ihr da Schwierigkeiten habt. So. Also jetzt wird es dann eigentlich interessanter, was die spezielle Relativitätstheorie angeht. Also das Wort Lorentz-Transformation ist sicher ein Begriff, das ist halt die Basis der Relativitätstheorie. Deswegen will ich kurz nochmal motivieren, wie man auf Lorentz-Transformationen kommt. Also ein wichtiger Vektor oder eine wichtige Größe in der Relativitätstheorie ist der sogenannte Raumzeitvektor, weil halt Relativitätstheorie gerade Raum und Zeit verbindet. Also da gehe ich von aus, dass ihr das irgendwo mal schon gehört oder verstanden hattet. Und das ist halt einfach die Zusammenfassung von den 4 Raumzeitkoordinaten x0, x1, x2, x3. Und das ist nichts anderes wie T, X, Y, Z. Also so sind diese vier X mit diesen Indizes da definiert. Und ja, das ist eher die explizite Schreibweise. Oder manchmal, wenn ich ein bisschen Platz sparen will, dann schreibe ich halt die Zeit und den Vektor da rein. Und naja, hier sieht man jetzt nochmal den Effekt dieser natürlichen Einheiten. Also vorher wird es natürlich keinen Sinn machen, Zeit und Raum in einen Vektor zu schreiben, aber wenn die gleiche Einheiten haben, dann ist es eine sinnvolle Größe. Wenn er keine natürliche Einheiten hätte, müsste er halt ein C davor schreiben. Und auch diese Indizes da oben, die haben eine Bedeutung, wie es jetzt gleich dann erläutern war. Also die sollten hier nicht unten angeschrieben werden. Gut, und dann ist auch eine Definition, in Anführungszeichen, der Abstand zweier Raumzeitpunkte. Also warum ich den definiere, sage ich gleich. Den nenne ich S-Quadrat und der sieht fast aus wie ein euklidischer Abstand. Also es ist x0 minus y0 zum Quadrat. Habe ich es gerade selber falsch hier oben angeschrieben. Aber jetzt mit einem Minuszeichen x1 minus y1 zum Quadrat minus x2 minus y2 zum Quadrat minus x3 minus y3 zum Quadrat. Also die Zeit und die räumlichen Koordinaten haben halt unterschiedliche Vorzeichen, wenn ich diesen quadratischen Abstand hier anschreibe in der Relativitätstheorie. Gut, jetzt also die Begründung, warum so eine Abstandsdefinition sinnvoll ist oder was man sich darunter vielleicht vorstellen kann. Also sind x, μ und y, μ mit einem Lichtsignal verbunden, dann gilt S Quadrat gleich 0. Also das heißt, mit einem Lichtsignal verbunden bedeutet, ich nehme den früheren Raumzeitpunkt und zünde halt an dem Raumpunkt und zu diesem Zeitpunkt irgendwie einen Lichtblitz und der breitet sich dann halt in Form von einer Kugelwelle aus und am späteren Raumzeitpunkt, da trifft er halt gerade zu der gegebenen Zeit an der entsprechenden Stelle ein. Und naja, wenn das der Fall ist, dann muss halt S Quadrat gleich 0 sein, wie man, denke ich, anhand dieser Definition da unmittelbar ablesen kann. Also vielleicht hilft es halt nochmal, wenn man hier mein x0 minus y0 ist ja nichts anderes wie die Zeitdifferenz. Und wenn man jetzt für den Moment wieder diese natürlichen Einheiten rückgängig macht, dann müsste man da die Lichtgeschwindigkeit dazu schreiben und dann steht ja nichts anderes da, wie halt dass der Betrag der Zeit mal die Lichtgeschwindigkeit grad der Betrag des Raumes ist, wenn man die Wurzel zieht. Und das ist halt ja, nichts anderes wie, ich würde sagen, erste Woche Mechanik, halt Länge und Geschwindigkeit mit Zeit in Beziehung setzt. Also deswegen S Quadrat gleich 0, das ist immer ein paar von Punkten, die mit einem Lichtsignal verbunden sind. Und also das, der eigentliche Grund jetzt, warum man überhaupt diesem Abstand eine große Bedeutung beimisst, ist ein experimenteller Befund. Experimente liefern halt Folgendes, nämlich Licht breitet sich in allen Inertialsystemen mit gleiche Geschwindigkeit aus. Also Geschwindigkeit ist c, die Lichtgeschwindigkeit. Und naja, damit gilt für zwei Systeme Sigma und Sigma Strich, wenn s Quadrat 0 ist, also der Raumzeitabstand im einen Inertialsystem, dann muss halt auch der Raumzeitabstand im anderen Inertialsystem 0 sein. Also das haben halt die Leute ausgemessen, gewisserweise dieses Michelson-Morley-Experiment, das wird euch sicher auch oft schon genannt als eines der zentralen Experimente, hat halt indirekt das da gefunden und später hat man es halt immer wieder noch besser gemessen und noch besser verifiziert und halt diese ja, Aussage am einfachsten merkt man sich halt in Form des ersten Satzes, Licht breitet sich in allen Inertialsystemen mit gleicher Geschwindigkeit aus, also hat man halt immer wieder experimentell verifiziert. Und das ist nicht alles, was man nachmessen kann, also die Aussage ist eigentlich noch sehr speziell, wie sie da steht. Das Allgemeinere, was man halt findet, dass s Quadrat immer gleich s Strich Quadrat ist. Also das ist gerade die Motivation dafür, dass man halt den Abstand zweier Raumzeitpunkte so definiert haben, weil das einfach eine Invariante ist, die halt in jedem Inertialsystem gilt. Also so ungefähr, wie wenn er jetzt nicht relativistische Physik macht und nur den Raum euch anguckt und halt irgendwie euch auf Drehungen beschränkt, dann ist halt der euklidische Abstand zwischen zwei Punkten immer gleich, egal in welche Richtung ich drehe. Und in der Relativitätstheorie, wenn ich halt von Drehungen auf Übergänge zwischen beliebigen Inertialsystemen übergehe, dann ist halt dieser Raumzeitabstand, wie man experimentell findet und als Grundlage jetzt der Theorie reinsteckt, immer ein und dasselbe. So, und also in Kürze werden wir jetzt dann uns überlegen, welche Transformationen zwischen Inertialsystemen gibt es, die halt gerade diese Gleichung berücksichtigen, also Raumzeitabstände gleich lassen. Aber bevor wir das machen, jetzt kurz was zur Notation zu diesen oberen und unteren Indizes. Also wichtig, aber das ist ja nicht sehr schwer und wahrscheinlich kam das jetzt schon rüber auch, unterscheide zwischen oberen und unteren Indizes. Also muss man halt immer ein bisschen aufpassen. Dann einfach ein Name, kontravarianter Vektor. Heißt ein Vektor, der den Index oben hat, also zum Beispiel x μ. Und naja, dann gibt es noch einen zweiten dazu, den sogenannten Kovarianten-Vektor. Und der Vektor hat das gleiche Symbol, also enthält in gewisser Weise die gleiche Information, hat den Index unten und naja, das bedeutet, dass das halt die gleichen vier Größen sind, wobei auch hier jetzt in Komponenten der Index unten steht. Und die Definition davon ist, dass das t minus x minus y minus z ist, beziehungsweise kompakt geschrieben t minus x. Also wenn man da nochmal hier drauf schaut, auf die Definition vom Raumzeitvektor, der Unterschied zwischen oberen und unteren Indizes ist nicht sehr groß. In den räumlichen drei Komponenten kommt halt ein Minuszeichen rein. Und das ist relativ praktisch, da halt zwei Objekte einzuführen, den Ko- und den Kontravarianten-Vektor x, weil, wie wir gleich sehen werden, den Raumzeitabstand, der halt invariant in der Lorentz-Transformationen ist, den kann man dann sehr kompakt schreiben und nicht nur den Raumzeitabstand, letztendlich die Physik, die lebt halt davon, dass sie irgendwie invariante Größen oder forminvariante Gleichungen unter Lorentz-Transformationen dann definiert, also halt Gleichungen, die in allen Inertialsystemen gelten. Und da ist es halt sehr praktisch, sowas zu haben, wo man halt solche Invarianten ganz praktisch darstellen kann. Also ich schreibe es gleich nochmal ausführlicher hin, aber in gewisser Weise, wenn man halt ein Skalarprodukt von einem Co- und einem Kontravariantenvektor bildet, hat man die gleiche Struktur wie der Raumzeitabstand und damit ist es invariant. Also muss ich halt immer nur auf eine Gleichung gucken und schauen, treten immer Indizes doppelt auf, einer oben, einer unten, und dann weiß ich, dass es Lorentz-invariant ist. Also so ein bisschen ist die Motivation von diesen Indizes da zu verstehen. Gut, jetzt auch für Rechnungen ist es halt zweckmäßig, dass man so einen Co- und einen Kontravariantenvektor ineinander umrechnen kann. Man sagt auch oft, den Index hoch und runter ziehen kann. Und dazu gibt es dann auch ein Objekt. Übergang zwischen Co und Kontravarianten Vektoren mit Hilfe der sogenannten Metrik oder aber auch metrischer Tensor. Und zwar ist das Adder-Menü im Rahmen der Relativitätstheorie, heißt es auch Minkowski-Metrik. Und es funktioniert folgendermaßen, dass ich x μ mit Index unten bekomme als Adder-Menü x μ oder aber x μ mit Index oben als Adder-Menü x μ. Also das ist jetzt eigentlich die erste, naja, ernstzunehmende Gleichung, die an der Tafel steht. Also jetzt gerade nochmal, wer Indizes bisher halt noch nicht hatte, sollte sich jetzt da rühren, wenn das nicht so klar ist, was ich hingeschrieben habe. Also ein doppelt auftretender Index bedeutet in der Physik üblicherweise eine Summation. Also das ist diese Einsteinsche Summenkonvention. Das nehme ich an, ist ein Begriff, das habt ihr wahrscheinlich schon gehabt. Also was hier halt steht, ist Vektor gleich Matrix mal Vektor, also ein Objekt mit zwei Indizes, kann ich mir ja denken, als Zeilen und Spalten durchnummeriert. Und naja, das ist letztendlich halt die Metrik, also dass ein Raumzeitvektor irgendwie ein Vektor ist, das kann man sich vorstellen und das ist halt als Matrix sich zu denken. Gut, und also anhand dieser Gleichungen, die jetzt eigentlich dieses Adder-Menü wirklich einführen oder definieren und anhand auch wieder unserer früheren Definitionen vom Kontravarianten-Raumzeitvektor und vom Kovarianten-Raumzeitvektor kann man halt ablesen, was das Adder jetzt in unserem Fall ist. Also Adder macht ja nicht viel, Adder gibt halt x, y und z jeweils ein Minuszeichen, ohne aber in irgendeiner Weise die Komponenten zu verdrehen. Also ist klar, dass Adder eine sehr einfache Matrix sein muss. Das ist halt eine Diagonalmatrix mit Einträgen 1, minus 1, minus 1, minus 1. Und ja, also hier stehen überall Nullen. Also das hier ist die Minkowski-Metrik, wenn man sich es vielleicht ein bisschen anschaulicher vorstellt, in Form von einer echten Matrix. Gut, und also was ich auch schon gesagt habe, mit Co- und Kontravariantenvektoren kann ich jetzt halt relativ schön diesen Raumzeitabstand S Quadrat schreiben, nämlich ist S Quadrat ja, entweder das hier da SMÜ, EDAMÜNÜ, SMÜ. Oder aber es ist einfach SMÜ, SMÜ, wobei, im Skript habe ich es gemacht, aber im Tafelanschrieb nicht. Das SMÜ ist jetzt halt auch so ein Vierervektor, der, ja, am einfachsten schreibe ich es wahrscheinlich so, XMÜ minus YMÜ ist. Also, ich meine, das alles erinnert halt, würde ich sagen, sehr an euklidische Abstände oder an Skalarprodukt. Wenn das Eta jetzt nicht diese Matrix wäre, sondern wenn da Plus stehen würde, also wenn das halt eine Identitätsmatrix wäre, dann könnten wir es komplett weglassen und dann wäre halt der Abstand einfach ein Skalarprodukt zweier Vektoren, wie man es aus dem euklidischen Raum kennt. Es ist halt ein Mini-Unterschied mit diesem Vorzeichen da. Wie gesagt, es gibt halt diese Größe hier, das man auch irgendwo Abstand nennt, aber halt ein bisschen eine andere Bedeutung hat, aber halt wichtig für die Relativitätstheorie, weil es halt invariant unter Lorentz-Transformationen ist, also unter Transformationen zwischen Inertialsystemen, wie man halt vom Experiment weiß. Naja, und das kann man halt sehr kompakt schreiben, so in dem konkreten Beispiel ein Raumzeitabstand, aber allgemein eine invariante Größe kann ich halt immer sofort identifizieren oder auch konstruieren, indem ich halt irgendeinen Vektor nehme mit einem oberen und mit einem unteren Index und ja, das wäre halt diese Notation hier. Oder aber wenn ich halt zum Beispiel bei Kontravariantenvektoren mit oberen Indizes bleiben will, dann muss ich halt immer eine Metrik dazwischen schreiben, die dann die Invarianz garantiert oder auf die Form von dem Raumzeitabstand führt, weil halt, wie man es da oben, sehe ich es nicht mehr, hier hingeschrieben haben, weil halt die Metrik letztendlich einen Index entweder runterzieht oder hochzieht. Also in dem Fall halt einen Index runterzieht, das ist ja nichts anderes wie Sμ unten. Also letztendlich die Mathematik, die man braucht, um von dem Schritt auf den da zu kommen. Also hatte vor den letzten 3 Jahren jetzt das erste bis dritte Semester unterrichtet. Die mochten irgendwie diese Indizes gar nicht, fanden das, glaube ich, sehr schwierig und unangenehm. Also mir ist eigentlich nicht so wirklich klar, warum. Es ist aus meiner Sicht eine hochgradig primitive Mathematik. Also was jetzt an der Tafel steht, ist halt Matrix mal Vektormultiplikation, wobei die Matrix ja sogar noch eine Diagonalmatrix ist. Also es ist vielleicht gewöhnungsbedürftig, die Notation, aber inhaltlich ist eigentlich das wirklich, also muss man sagen, primitiv. Also warum man es macht, das hat tiefere Gründe. Vielleicht haben ja einige Relativitätstheorie schon gehört oder hören das bei Herrn Rezzolla. Wenn man in gekrümmten Räumen rechnet, dann ist dieses Co- und Kontravariant wirklich sehr verschieden und die Metrik ist eine komplizierte Matrix und so. Und daher kommt eigentlich überhaupt dieser Formalismus und diese Worte mit Co- und Kontravariant und Zeug und Wahr. Also es ist halt einfach eine, ja, man hat halt irgendwann erkannt, dass dieser komplizierte Formalismus, man würde sagen aus der Differentialgeometrie, auch in dieser primitiven, speziellen Relativitätstheorie genauso angewendet werden kann und hat man halt einfach verwendet. Also eigentlich bräuchte man nicht unbedingt, wenn man ganz alte Papers von, weiß nicht, 1910 oder 20, wo dieses Zeug entwickelt wurde, reinschaut, da reden sie, glaube ich, auch noch nicht von der Metrik. Da wird halt dieses Minuszeichen vom Raumzeitabstand von Hand reingemacht. Oder es gibt auch alte Versionen, wo die Zeit mit einem I definiert wird, um so ein Minuszeichen zu generieren. Aber irgendwie, wie man halt dann wahrscheinlich fortgeschritten war, hat man erkannt, allgemeine Relativitätstheorie braucht so einen Formalismus. Und naja, dann verwende ich ihn halt für spezielle Relativitätstheorie auch. Also nochmal, wenn das irgendwie nicht klar oder verwirrend ist, meldet euch, aber es ist aus meiner Sicht ja nicht schwer, was hier an der Tafel steht. Es ist eher halt eine Notationsfrage. Also jetzt würde ich sagen, die eigentlich erste interessante Physikfragestellung, welche Koordinaten Trafos verbinden Inertialsysteme und also die erste Aussage, die ich nicht beweisen will, ist, dass Homogenität von Raum und Zeit, die schränkt auf inhomogene lineare Transformationen ein. Also es soll heißen, dass ein Inertialsystem Strich, da der Raumzeitvektor x μ Strich hat eine lineare Transformation, die nenne ich Lambda, das wird dann unsere Lorentz-Transformation sein, Lambda μ nü, also auch zwei Indizes, damit eine Matrix, wenn man so will, mal x nü plus eine Verschiebung, das ist die Inhomogenität, plus a μ ist. Also, ich meine, wie man das sieht oder sich zumindest plausibel macht, man hier könnte ja mal einfach versuchen, eine andere Art der Koordinatentransformation zu wählen. Also vielleicht das Einfachste, wenn man einfach mal quadratisch oder was den Vektor x eingehen lässt in den ja, transformierten Vektor x' und da wird man relativ schnell sehen, dass da halt sehr komisches Zeug rauskommt. Also insbesondere die Homogenität, also das heißt, dass halt die Physik und die Naturgesetze hier und woanders und gedreht und so im Raum überall die gleichen sind, das würde dann halt scheitern. Also deswegen ist das erstmal eine notwendige Einschränkung und das reicht aber noch nicht aus. Also jetzt kommt dann halt das eigentlich Interessante, was damals halt die Leute da auf ihrer Suche, glaube ich, nach einem Äther oder was rausgefunden haben, nämlich das S-Quadrat gleich S-Quadrat ist und das führt auf folgende sehr wichtige Gleichung. Also S-μ eta μ nü S-μ. Also das hat man ja gerade da unten irgendwie, glaube ich, schon stehen. Das ist jetzt halt nichts anderes wie das S-Quadrat geschrieben. Und naja, jetzt kann ich diese lineare Transformation da einsetzen und dann kommt folgendes raus, Lambda mu Alpha S Alpha Eta mu nü Lambda nü Beta S Beta. Also das A μ, das ist jetzt wegfallen, weil das S selber, wie es da unten auch steht, das ist ja eine Differenz bereits zweier Raumzeitvektoren. Und wenn ich eine Differenz habe, dann ist klar, dass halt dieser konstante Vektor A in beiden Auftritten voneinander abgezogen wird. Also deswegen bleibt nur das Lambda übrig. Jetzt haben wir halt viele Indizes, also zumindest, wie ich gerade schon gesagt habe, die Erst- bis Drittsemester hat es immer irgendwie, glaube ich, nicht so behagt, aber es ist nichts Schwieriges. Es sind halt ganz viele Summen jetzt da, also μ tritt doppelt auf, Alpha tritt doppelt auf, nü tritt doppelt auf und Beta, also wenn ihr so wollt, ist das eine Summe Alpha, Beta, μ, nü von 0 bis 3, was halt hier steht, aber naja, nachdem alles von 0 bis 3 geht in der Relativitätstheorie und doppelte Indizes halt immer Summe bedeuten, lässt man es weg. Genau. So und also der Ausgangspunkt, was wir halt realisieren wollen, ist, dass S-Quadrat gleich S-Quadrat ist. Und naja, das kann ich jetzt halt die Bedingung dafür an dieser Gleichung ablesen. Also, vielleicht schreiben wir noch eine Zeile hin. Also, das muss jetzt halt sein. Auch wieder ist die Frage, wie wir es am besten machen mit Indizes, dass man es gut ablesen kann. Wahrscheinlich ist es am geschicktesten, wenn ich hier das S-Quadrat schreibe als S Alpha, Eta, Alpha, Beta, S, Beta. Also Summationsindizes kann ich auch beliebig wählen, das ist wahrscheinlich auch nichts Neues. Naja, und wenn halt diese Gleichung hier erfüllt sein soll, das muss ja für beliebige S gelten, also kann ich das S in Anführungszeichen jetzt halt rauskürzen und der Rest, der da steht, der muss halt nach wie vor gleich sein. Also, wenn man jetzt alles zusammensammelt, hat man das Lambda μ Alpha Eta μ Nü Lambda μ Beta gleich Eta Alpha Beta sein muss. Also das hier legt die zulässigen Lambda μ Nü fest. Das ist wirklich eine ganz wichtige Gleichung in der speziellen Relativitätstheorie, die immer wieder auftritt. Also die sich zu merken oder vor allem auch zu merken, wo sie herkommen, dann kann man sich sehr geschwind wieder herleiten. Das ist wirklich zu empfehlen. Und also ein bisschen anschaulicher ist halt das hier wieder eine Matrix mal Matrix mal Matrix gleich Matrixgleichung. Kann man vielleicht dadurch ganz gut sehen, indem man den ersten und den zweiten Index verdreht, dann in Komponenten muss ich halt ein Transponiert einführen. Also wenn ich schreibe Lambda transponiert Alpha mü, dann ist das vernünftig. Und jetzt habe ich halt so eine Struktur, wie es wirklich direkt in eine Matrix mal Matrix-Schreibweise zu übertragen ist, denn eine Matrix in Komponenten, also ich hoffe, dass euch das wirklich geläufig ist, Matrix A mal Matrix B mit Index I und J, das ist ja nichts anderes wie Summe über K, A, IK, BKJ. Also so wird er wahrscheinlich in eure Mathevorlesung in linearer Algebra irgendwann mal Matrixmultiplikationen eingeführt haben. Also halt der zweite Index der ersten Matrix mal der erste Index der zweiten Matrix. So, und genau das haben wir halt hier. Mü, mü, nü, nü. Also kann ich das auch schreiben. Ist unüblich, aber zumindest zum Verständnis ist es ganz nett. Lambda transponiert mal Eta mal Lambda gleich Eta. Ja, und diese zulässigen Lambdas, die nennt man, wie ich es schon gesagt habe und wie ihr es wahrscheinlich auch wisst, die nennt man Lorentz-Transformationen. Und diese Lorentz-Transformationen, die sind halt, kann man sich auch bewusst machen, sehr ähnlich eigentlich zu Rotationen, denn dieses Eta ist ja bis auf diese drei Minuszeichen fast eine Identitätsmatrix. Und wenn ihr jetzt diese Bestimmungsgleichung für Lorentz-Transformationen euch mal kurz so denkt, dass ihr dieses Eta auf 1 setzt, dann steht ja Lambda transponiert Lambda gleich die Identität. Und wenn ihr euch erinnert, das ist halt gerade die definierende Gleichung für Rotationsmatrizen. R transponiert mal R ist eine orthogonale Matrix und deshalb, das sicher auch in Mathe gelernt, ist eine Rotationsmatrix. Also das im Kopf zu behalten, ist immer nicht schlecht, weil mit Rotationen in 3 Dimensionen kann man noch ganz gut denken. Mit diesen Lorentz-Transformationen in 4 Dimensionen scheitert zumindest meine Vorstellung, aber von der Mathematik bis auf Feinheiten, die halt über Minuszeichen reinkommen, ist es ein und dasselbe. Irgendwas wollte ich noch sagen, bevor wir die Pause anfangen. Aber irgendwie habe ich es jetzt vergessen. Vielleicht kommt es mal in der Pause dann wieder. Gut, würde ich sagen, ist irgendwie ja, schon kurz nach 11. Machen wir um 11.10 Uhr hier wieder weiter. Gut, mir ist jetzt wieder eingefallen, was ich eigentlich noch erwähnen wollte. Und zwar habe ich das so oft schon falsch gehört von Leuten, also deswegen so als kleine Warnung. Viele behaupten, obere und untere Index kann man sich als Zeilen- und Spaltenindex von der Matrix interpretieren. Das ist also kompletter Unsinn. Der erste und der zweite Index, die nummerieren Zeilen und Spalten durch. Also oben und unten, das, jetzt steht es nicht mehr da, aber das hat halt was mit Vorzeichen umdrehen in der räumlichen Komponente zu tun. Also ich weiß nicht, woher das kommt, aber das kommt so oft. Das wollte ich jetzt hier nochmal erläutern. Also deswegen, man sieht ja auch, transponieren ist halt Zeilen und Spalten umdrehen. Und ich habe jetzt nicht irgendwie das μ und das Alpha nach oben und nach unten geschoben. Das wird keinen Sinn machen, sondern ich habe die beiden halt verdreht, aber oben und unten gleich gelassen. Also gerade, falls er irgendwie mal versucht hat, von Komponenten in Matrizen oder umgekehrt überzugehen, ist das vielleicht nochmal ein wertvoller Hinweis, gerade falls irgendjemand versucht, euch mit so einer Aussage zu verwirren. Gut, dann eine komplett losgelöste Sache, die ich eh schon mal ansprechen wollte. Also es scheint jetzt so mittlerweile einigermaßen stabil zu sein von den Leuten, die in die Vorlesung gehen. Also ich vermute, dass die allermeisten bis zum Ende bleiben. Jetzt nochmal die Frage, wer hat denn Interesse an der Prüfung und an der Note? Also der überwiegende Teil, so 8 Leute oder 10 Leute. Also im Prinzip, wenn ich hier bin, mir ist es völlig gleich, wann wir diese Prüfungen machen. Es wäre halt gut, wenn das nicht 8 verschiedene Tage wären, sondern wenn das halt vielleicht 2 Tage wären. Ich würde vorschlagen, wir machen halt vielleicht einen eher am Anfang der Ferien und einen anderen eher gegen Ende der Ferien. Nachdem es mir egal ist und ihr vielleicht Urlaub oder andere Verpflichtungen habt, würde ich vorschlagen, ihr kennt euch ja mittlerweile ganz gut, sprecht euch halt einfach mal ab und dann kommt zu mir und macht einen Vorschlag für einen frühen und für einen späten Termin. Also es eilt ja nicht, aber gerade wenn es vielleicht jemand von euch pressiert, weil er überlegt, einen Urlaub zu buchen oder zu verreisen oder was auch immer, können wir gerne jetzt ausmachen. Also ich warte einfach darauf, dass ihr mich mit einem Vorschlag, würde ich sagen, ansprecht. Wenn gar nichts kommt, frage ich gegen Ende des Semesters nochmal, aber können wir gerne auch eher festlegen. Okay. Also jetzt wissen wir zumindest theoretisch, wie man Lorentz-Transformationen finden kann an dieser Gleichung. Konkret werde ich es in Kürze noch angeben. Eher so eine Notationsbemerkung oder so. Man klassifiziert Größen folgendermaßen. Klassifikation von Größen gemäß dem Transformationsverhalten unter Lorentz-Transformationen. Also das ist, wie gesagt, wirklich nur eine Benennung, wenn halt irgendwas kein Index trägt und in einem Inertialsystem und im anderen Inertialsystem das gleiche ist, dann nennt man das Skalar. Also ein Beispiel für ein Skalar ist zum Beispiel die elektrische Ladung oder auch die Masse von dem Teilchen, also die ist halt ein und dieselbe, egal in welches Inertialsystem ich gehe und ja, hat offenbar auch keinen Viererindex. Dann, wenn ich halt eine Größe habe, x, die einen Index trägt, wie wir es jetzt gerade in den meisten Fällen hatten und die sich halt so transformiert, dann ist es ein Skalar. also wenn man es sehr sorgfältig sagen will, ein kontravarianter Vektor oder meistens sagt man halt nur ein Vektor. Und Beispiele wäre also der Raumzeitvektor oder auch der Raumzeitabstand oder wir werden auch in Kürze noch andere wie Vierer Geschwindigkeit und Vierer Impuls kennenlernen. Naja, das kann man aber fortsetzen, also man ist nicht auf einen Index limitiert, also es gibt auch Größen, die halt zwei Indizes tragen und ja, die transformieren sich dann halt mit doppelter Anwendung der Lorentz-Transformation Lambda auf jeden der beiden Indizes, also Lambda, Mu, Alpha, Lambda, Mu, Beta, X, Alpha, Beta und auch da bin ich überzeugt, dass er ein ganz charakteristisches Objekt schon kennengelernt hat im dritten Semester, nämlich der Feldstärke-Tensor F-Menü. Der sagt euch was, der hat zwei Lorentz-Indizes. Naja, und das kann man also fortsetzen. Hier sagt man den Tensor, was auch wieder genau machen will, zweiter Stufe mit zwei Indizes. Und kann man sich vorstellen, dass man natürlich auch Objekte mit drei und mit vier und mit fünf Indizes hat. Also oft in der allgemeinen Relativitätstheorie geht man relativ großzügig mit Indizes um. Mit Deutsch gibt es da tatsächlich ein gängiges Objekt mit fünf Indizes. Ich bin da jetzt nicht besonders gut, aber es gibt, irgendwie ist das nicht der Riemannsche Krümmungstensor, der vier Indizes hat und der tritt dann oft noch mit einer kovarianten Ableitung auf, was dann einen fünften Index generiert. Also ihr werdet es vielleicht besser wissen, falls ihr Relativitätstheorie gehört habt, aber meinem ist ja nichts Schwieriges dabei. Muss man halt nur entsprechend oft das Lambda anwenden. Also so die Notation, wenn ihr halt Skalar, Vektor und Tensor lest, dann ist diese Indexstruktur und dieses Transformationsverhalten gemeint. Das würde ich euch mit diesem Block da nochmal sagen. Dann auch eine Sache, die man herleiten kann und das wird auch im Hausaufgabenzettel am Donnerstag drauf sein, hier gebe ich es jetzt nur an, ein Wort zu Ableitungen, also gerade für Differentialgleichungen, also in unserem konkreten Fall für die Verallgemeinerung der Schrödinger-Gleichung braucht man dann halt wieder Ableitungen. Ableitungen transformieren und Lorentz-Transformation in Kovariant. Also die Ableitung trägt damit einen unteren Index. Das ist halt die Ansammlung von dt, dx, dy und dz. Oder wenn ich es kompakt schreibe, von dt und dem Gradienten. Und das hier ist jetzt nicht eine willkürliche Festlegung, sondern also das ist wirklich eine Folgerung. Also die Ableitung nach den Raumzeitkomponenten beinhaltet ja in gewisser Weise die Raumzeitkomponenten und damit auch das Transformationsverhalten der Raumzeitkomponenten. Also ich könnte jetzt nicht das mit einem oberen Index definieren und sagen, der Satz der vier Ableitungen, der transformiert sich kontravariant. Also das, was hier an der Tafel steht, das kommt raus, das ist eine Notwendigkeit, sonst hätte man einen inkonsistenten Formalismus. Und also diese Aussage und halt auch diese Platzierung des Indizes unten an diese Ansammlung der vier Ableitungen, das ist so eine Mini-Rechnung von ein oder zwei Zeilen, aber das solltet ihr euch selber mal zu Hause überlegen. Also wie gesagt, am Zettel am Donnerstag, es ist eine der kleineren Aufgaben. Gut, und also sobald man das hat, gibt es einige triviale Konsequenzen oder Folgerungen. D mü mit Index oben ist dann halt die Ableitung nach der Zeit und minus die Ableitung nach X, minus die Ableitung nach Y, minus die Ableitung nach Z oder aber auch Objekt, was häufig auftritt, kennt ihr wahrscheinlich aus der Elektrodynamik, der sogenannte D'Alembert-Operator. In der Elektrodynamik ist es der Operator, der typischerweise Wellen beschreibt. Den bezeichnen wir mit diesem Box-Symbol. Und den kann ich jetzt halt sehr kompakt schreiben als dmy oben, dmy unten. Und ausgeschrieben ist es, wie ihr wahrscheinlich wisst oder kennengelernt habt damals, dt Quadrat minus dx Quadrat minus dy Quadrat minus dz Quadrat. Und also gerade dieser Mittelteil mit oberen und unteren Index zeigt halt auch sofort wieder, dass das hier eine Invariante ist, also dass halt der Lambert-Operator in einem Inertialsystem identisch ist zu dem im anderen Inertialsystem. Also mit anderen Worten, wenn man halt Gleichungen hinschreiben möchte, die forminvariant sind, wenn ich eine Lorentz-Transformation mache, also in jedem Inertialsystem dieselbe sind, dann ist halt das ein ganz wichtiger Operator. Deswegen habe ich ihn jetzt da extra nochmal angegeben. So, jetzt also die Frage, welche Lambdas füllen eigentlich diese Gleichung? Also wie kann ich mir Lorentz-Transformationen konkret vorstellen? Da machen wir jetzt eine Liste, die vollständig ist. Spezielle Lorentz-Transformationen. Also ich nehme an, das habt ihr auch schon mal gesehen oder vielleicht auch hergeleitet. Also man hat einmal die Rotationen. Also in dem Fall wäre Lambda 1, 0, 0 und hier eine Rotationsmatrix. Gut, das muss natürlich Teil der Lorentz-Transformationen sein, denn wir wissen ja bereits von nicht-relativistischer Mechanik, dass halt Rotationen Inertialsysteme verbinden. Das muss natürlich in der relativistischen Physik auch noch erhalten bleiben. Und ich glaube, man sieht auch unmittelbar, dass diese mathematische Struktur diese Gleichung hier erfüllt. Also am besten geht man hier vielleicht auf diese Matrixgleichung, die ich angeschrieben habe, das Eta. Erinnerung nochmal, das ist ja eine Diagonalmatrix plus 1, minus 1, minus 1, minus 1. Also das wird diese Gleichung hier dann in zwei Blöcke zerfallen lassen, wenn ich das hier einsetze. Einmal in diesen oberen 1x1 Block, der ist nicht von großem Interesse. Da steht halt Zeit im gestrichenen System, Zeit im ungestrichenen System dann, wenn ich das ausführe. Und einmal in diesen räumlichen Block, wo die drei räumlichen Argumente gemischt werden. Und in diesem 3x3 Block ist halt Eta die Identitätsmatrix mit einem minus 1. Aber dieses minus 1 kann ich links und rechts wegkürzen. Und dann steht halt R transponiert R gleich 1 da. Naja, und das ist halt erfüllt, wenn R eine Rotationsmatrix ist. Also ist jetzt, ohne dass man groß rumrechnet, klar, dass Rotationsmatrizen in dieser Form die definierende Gleichung für Lorentz-Transformationen erfüllen. Wie es halt sein muss und wie man es erwarten. Gut, also schreiben wir es vielleicht auch nochmal dazu. Rotationsmatrix hat die Eigenschaften R transponiert R gleich 1 und der Determinante von R gleich 1, wenn keine Spiegelung mit dabei sein soll. Also das ist die erste Klasse der Transformationen. Dann die eigentlich interessanten Sachen, wenn man von Lorentz-Transformationen spricht, meint man eigentlich immer die Nummer 2 hier, nämlich Boosts in irgendwelche Richtungen. Ich mache es mal im konkreten Beispiel. Boost in X-Richtung. Also analog auch Y und Z-Richtung. da sieht das Lambda dann so aus. Vielleicht ist da auch sogar geschickter, wenn ich Indizes noch dazu schreibe, um anzudeuten, wie das zu verstehen ist. Haben wir es auch hier, Lambda-Menü. Und das sieht so aus, Gamma, Gamma, 1, 1, 0, 0. Da stehen auch Nullen drin, also die Koordinaten, also die beiden räumlichen Koordinaten, in die der Boost Network, also indem wir nicht, uns mit Geschwindigkeit bewegen, steht eine Identitätsmatrix und hier, je nach Vorzeigenrichtung, wie man es definiert, hat man Plus, Minus, Gamma, Beta da drin stehen, wobei Gamma, Beta halt gebräuchliche Abkürzungen sind, um das ein bisschen einfach zu halten, nämlich Beta ist gleich V oder, wenn man natürliche Einheiten für den Moment vergisst, V durch C, also die, wenn man so will, Prozentsatz der Lichtgeschwindigkeit, und das Gamma, das ist 1 durch 1 minus V Quadrat und davon die Wurzel. Also das ist, würde ich sagen, jetzt nicht ganz so offensichtlich, dass es funktioniert. Also da würde ich halt mal sagen, auch als Übungsaufgabe, setzt mal das hier, was ich jetzt angegeben habe, da oben ein, und nach kurzer Rechnung wird er halt sehen, dass das das Ganze erfüllt. Also da kann man auch sehr viel mehr wieder dazu machen. Also um es mal ganz kurz anzudeuten, man kann zum Beispiel die Boosts sehr ähnlich zu Rotationsmatrizen schreiben. Vielleicht habt ihr das mal gesehen, gerade in der Mathematik machen das die Leute gern, wenn sie Relativitätstheorie behandeln. Also eine Rotationsmatrix ist ja, zumindest wenn ich um eine Achse drehe, eine Ansammlung von Cosinus, Sinus, Sinus, Cosinus und einer 1. Also das habt ihr oft genug gesehen. Und ich kann den Boost kann ich schreiben, indem ich Cosinus hyperbolicus und Sinus hyperbolicus verwende. Die unterscheiden sich halt auch sozusagen um i im Argument. Und dieses i Quadrat ist dann gerade dieses minus 1, das halt in der Relativitätstheorie Raum und Zeit unterscheidet. Also, weiß nicht, wahrscheinlich, wenn man es noch nie gehört hat, war es jetzt ein bisschen verwirrend, aber man kann dieses Gamma konsistent auch als ein Cosinus hyperbolicus von, ja, nicht einem Winkel, sondern das nennt man dann Rapidität definieren, und das Gamma Beta als Sinus hyperbolicus, und dann ist man wieder nah dran an den Rotationen. Also meine soll ja nicht eine Vorlesung über Relativitätstheorie sein, wollte es nur nochmal erwähnen, dass halt eigentlich das hier jetzt nicht komplizierter wie das da oben ist, auch wenn es im ersten Augenblick komisch ausschaut, was hier steht, sondern dass das eigentlich auch, wenn man so will, Rotationsmatrizen im komplexen Sinn oder mit einem komplexen Argument, und dann hat man ein und dieselbe mathematische Struktur hier und hier. Also das ist wirklich was, was euch merken sollte, diesen oberen 4x4 Block mit diesem Gamma-Gamma Vorzeichen ist egal, es ist halt die Frage, ob ich in die Richtung boost oder in die Richtung boost, und naja, diese Abkürzungen, die müsst ihr euch halt auch merken, damit ihr damit umgehen könnt. Und ja, weil es so wichtig ist, schreibe ich es nochmal also sauber an, wobei sich Sigma und Sigma Strich relativ mit V gleich konstant in x-Richtung bewegen. Und wenn ich es halt ganz konkret mache, also auch das ist was, wo man am besten nicht lang mehr überlegen sollte, sondern sich das einmal verinnerlichen, t-x-y-z-, das ist, wenn ich jetzt halt diese Matrix, diese Lorentz-Transformation nehme und hier den Raumzeitvektor im ungestrichenen System hinschreibe und dann halt die Matrixmultiplikation ausführe, dann kriege ich halt die vier gestrichenen Komponenten, und die ergeben sich halt, wie man direkt ablesen kann an der Matrixmultiplikation, zu Gamma T plus minus Beta X Gamma x plus minus Beta t und y und z. Also insbesondere ein Phänomen der Relativitätstheorie, das bei einem Boost Raum und Zeit mischen. Also was hat ein Beobachter als Raum interpretiert, interpretiert der andere nicht nur als räumliche Differenz oder Abstand, sondern auch als einen gewissen zeitlichen Abstand, den er halt auf seine Uhr abliest und umgekehrt. Ja, also geht davon aus, egal wo er Relativitätstheorie hatte, diese Phänomene wird er schon mal beredet und diskutiert haben. Also hier soll es jetzt eher nochmal der Formalismus und die technischen Dinge sein. Gut, dann gibt es noch zwei Dinge, die aber aus meiner Sicht auch eher untergeordnete Bedeutung haben. Es ist jetzt eher der Vollständigkeit halber, dass ich sie angeben will. Man kann die Zeit noch umkehren. Und es erfüllt mathematisch auch diese definierende Gleichung für Lorentz-Transformationen. Wenn ich die Zeit umkehre, dann habe ich halt Lambda Menü gleich minus 1, 1, 1, 1, diese Matrix hier. Und man kann ähnlich wie die Zeitumkehr auch in Raum umkehren, dann würde man sagen, man hat eine Raumspiegelung. Diese Raumspiegelung wäre halt 1 minus 1 minus 1 minus 1. So, und also auch das werde ich nicht beweisen, aber zumindest die Aussage bringen, diese Liste, die ist vollständig in dem Sinn, dass jede Lorentz-Transformation lässt sich als Kombination von 1, 2, 3 und 4 schreiben. Also somit haben wir eine Vorstellung, wie man Lorentz-Transformationen aufbauen kann, also was die Bausteine sind. Halt Kombination von Rotation und Boost in irgendeine Richtung und eventuell noch Spiegelungen von Raum und Zeit. Mehr geht halt nicht, um diese Struktur da zu erfüllen. Und das ist gerade das, was halt Inertialsysteme verbindet. Wobei, also wenn wir jetzt wirklich an unsere Welt denken, also vielleicht zwei Messgeräte in zwei Inertialsystemen, also wir können natürlich nicht irgendwie Zeit und Raum spiegeln. Ich meine, wir können ein Messgerät mit einer gewissen Geschwindigkeit an uns vorbei bewegen oder verdreht uns angucken, die haben eher theoretische Bedeutung, gerade wenn man wieder an Quantenzahlen denkt. Also wer ein bisschen Teilchenphysik eine Ahnung hat, Hadronen zum Beispiel, die werden nach Quantenzahlen klassifiziert und da hat man unter anderem auch die Paritätsquantenzahl und die, ja, also das ist jetzt keine Quantenzahl vom Hadron, aber auch eine wichtige Symmetrie, die Zeitumkehr in der QCD und oder in irgendwelchen Quantenfeldtheorien, da braucht man 3 und 4 dazu. Also deswegen, hier in der Vorlesung hat es keine so tiefe Bedeutung, aber generell ist es auch wichtig. Also es wäre ein bisschen unvollständig, wenn ich jetzt euch nur 1 und 2 angeschrieben hätte und 3 und 4 nicht. So, und dann sind wir fast durch, das sind jetzt auch eher nochmal Worte, irgendwo einleitend, vielleicht steht es sogar noch da, genau, hat man gesagt, dass das hier möglich ist, also Matrix mal Vektor plus ein konstanter Vektor, jetzt haben wir immer nur über das Lambda geredet und dieses A vernachlässigt, also meistens tritt das A auch nicht auf, weil das A ist nicht von sehr großer Bedeutung, also man kann meistens das so wählen, dass das A 0 ist, aber trotzdem der Vollständigkeit halber, man spricht von inhomogenen Lorentz-Transformationen oder einen anderen Namen, Poincaré-Transformationen, und das ist halt dann der Fall, wenn man eine Lorentz-Transformation Lambda hat plus eine Translation. Also nochmal das eigentlich abgeschrieben, was jetzt da oben schon stand, x μ gleich Lambda μ nü, x nü plus eine konstante Translation a nü. Nee, a μ muss es sein. So, und also der letzte Punkt, das ist jetzt eigentlich der wichtigste, der sollte jetzt nicht irgendwie da als untergeordnet erachtet werden, sondern den müsst ihr wirklich verstehen. Also das ist eigentlich der Grund, warum wir dieses ganze Unterkapitel jetzt gemacht haben. Also Naturgesetze in allen Inertialsystemen gleich. Also das ist halt in gewisser Weise unser Ausgangspunkt in der Physik. Also wenn die Naturgesetze nicht gleich wären in verschiedenen Inertialsystemen oder wenn ich überall an jedem Raumpunkt andere Naturgesetze hätte, dann würde man in der Physik nicht sehr weit kommen, dann wäre es ein hoffnungsloses Unterfangen. Also das ist halt das, was man beobachtet und was man auch reinstecken. Und naja, jetzt haben wir uns halt lange überlegt, wie sind Inertialsysteme verbunden. Die Antwort haben wir gegeben, diese sind durch, wenn man das ganz sauber macht, inhomogene Lorentz-Transformationen verbunden. Naja, und die Konsequenz und Aufgabe für uns wird jetzt halt sein, für relativistische Quantenmechanik wird halt ja, eine Schrödinger-Gleichung oder eine Verallgemeinerung davon benötigt. Relativistische Quantenmechanik, Verallgemeinerung der Schrödinger-Gleichung benötigt, die, sagen wir jetzt, das ist wichtig und man kann es kaum lesen, die Form invariant unter Lorentz-Transformationen ist. Also die Schrödinger-Gleichung ist ja, beschreibt ja Naturgesetze und hat diese Gesetze, die müssen gleich sein in allen Inertialsystemen. Und wenn ich jetzt halt irgendeine Gleichung hinschreiben würde und ich mache eine Lorentz-Transformation und dann sieht sie, bis auf die Tatsache, dass ich an alle Größen halt den Strich hinmache, wenn das nicht mehr der Fall ist, dass er halt eine andere mathematische Struktur hat, dann ist es offensichtlich eine unsinnige Gleichung. Also das ist wirklich eine wichtige Aussage, schon so ein bisschen was Abstraktes, das müsst ihr wirklich gut verstehen und mitnehmen. Oder wenn das nicht sofort einleuchtet, dann denkt über diesen letzten Punkt heute Nachmittag insbesondere mal nach. Alles andere, das ist ja jetzt eher technisch. Und naja, ich meine, wie kann man das bekommen, solche Gleichungen? Das ist eigentlich halt nicht übermäßig schwierig. Solche Gleichungen kriegt man halt dadurch wieder, dass man halt guckt, dass die Indexstruktur die richtige ist. Also wenn ich zum Beispiel eine Gleichung hinschreibe, die an sich irgendwie auf beiden Seiten Lorentz-Skalar hat, man dann wird es natürlich erfüllt sein. Dagegen, wenn ich jetzt einfach mal die Schrödinger-Gleichung hinschreibe, I dt Psi gleich, was ist es, minus 1 durch 2 m Gradientquadrat Psi, also es wäre jetzt die freie Schrödinger-Gleichung, also wird diese Gleichung, einfach mal eine Frage an euch, Lorentz-Invariant sein, wäre das also eine sinnvolle relativistische Wellengleichung, wäre das einfachste vielleicht, überlegen wir uns, machen wir halt einfach die Schrödinger-Gleichung für relativistische Quantenmechanik oder woran sieht man, dass das offenbar nicht farminvariant sein wird? Ja, wenn... Genau. So ist es, also man kann ja einen Boost mal nehmen zum Beispiel und dieses Zeugs da einsetzen, was ich angegeben habe. Und dann wird man halt sehen, dass man halt, wie du sagst, Ort und Zeit nicht gleich behandelt wird, wird halt am Ende was viel Längeres dastehen, wie mit dem, was man gestartet ist. Also das ist halt das, was man jetzt irgendwie ab nächster Stunde dann berücksichtigen müssen auf der Suche nach irgendwelchen sinnvollen Formulierungen der relativistischen Quantenmechanik. Und ja, ich habe schon gesagt, relativistische Quantenmechanik ist nur sehr eingeschränkt sinnvoll und gültig, aber das zieht sich dann halt auch weiter durch, zum Beispiel für die Quantenfeldtheorie. Die Quantenfeldtheorie ist, naja, so eine Art nochmal Erweiterung der relativistischen Quantenmechanik, dass es halt wieder konsistent ist. Und auch das, was ich jetzt hier gesagt habe, das findet da 1:1 Anwendung. Bevor wir jetzt wirklich dann versuchen, solche Verallgemeinerungen in der Schrödinger-Gleichung aufzustellen, müssen wir noch ein bisschen was an Vorbereitung leisten. Denn also in der Quantenmechanik ist ja neben dem Ort, das wird dann unser Raumzeitvektor sein, halt auch der Impuls oder Impulsoperator immer sehr wichtig. Also braucht man relativistisch irgendeine Formulierung vom Impuls. Auch wenn man an die Schrödinger-Gleichung denkt, da kommen Energieeigenwerte raus, also müssen wir auch uns überlegen, was ist die Energie für eine Größe in der Relativitätstheorie. Und wenn man an dieses allererste Kapitel, was ich zur Wiederholung mit euch gemacht habe, denkt, da haben wir die Schrödinger-Gleichung damals aufgestellt, indem wir, naja, die, man würde sagen, nicht-relativistische Energie-Impuls-Beziehung hingeschrieben haben. Das wollen wir auch nochmal ein bisschen erläutern oder diskutieren in der Relativitätstheorie. Also einfach so wichtige Grundlagen, dass man dann wirklich zügig und ohne Unterbrechung nächste Stunde anfangen können, solche Wellengleichungen zu bereden. Also ein vergleichsweise kurzes Kapitel, Energie und Impuls relativistischer Teilchen. Also dazu wieder ein Ausdruck, ein neuer Ausdruck jetzt hier in der Vorlesung, aber wahrscheinlich kennt man auch die sogenannte Weltlinie. Das ist nichts anderes wie die relativistische Version von einer Trajektorie. Weltlinie eines Teilchens in Inertialsystem Sigma, das ist x μ von zum Beispiel dem Parameter Zeit. Und wenn ich jetzt die Zeit als Parameter wähle, dann ist es t und x von t. Also halt die Trajektorie in die drei räumlichen Komponenten reingeschrieben. So, und jetzt speziell im Ruhesystem des Teilchens, das will ich Sigma Strich nennen. Da habe ich Folgendes, nämlich dx Strich μ, also das ist jetzt die infinitesimale Version davon. Da vergeht halt nur Zeit, aber die räumliche Veränderung, die ist null, weil es halt gerade das Ruhesystem ist. Also wenn ich mich halt irgendwie mein Koordinatensystem aufs Teilchen drauflege, dann ist klar, dass sich hier halt nichts tut. Und das hat einen gewissen Namen, also das wird definiert als Tau. Ja, und dieses Tau, wie man gleich sehen, man kriegt auch einen Namen, weil es hier ausgezeichnet ist. Das ist die Eigenzeit, also die Zeit, die auf einer Uhr vergeht, die halt mit einem Teilchen, mit einem bewegten Objekt mitgeführt wird. sondern, also was wir wissen von unseren vorherigen Betrachtungen ist, dass dx² gleich dx' zum Quadrat ist. Also hier ist mit Quadrat wieder der Raumzeitabstand gemeint. Und also diese Gleichheit, die kann ich jetzt halt ausdrücken durch das, was ich da oben hingeschrieben habe. Also einmal im gestrichenen System ist es halt nur d tau Quadrat, weil das Räumliche fehlt. Im ungestrichenen ist es dt Quadrat minus dx Quadrat. Und ja, jetzt kann ich halt dt ausklammern. Dann habe ich dt Quadrat 1 minus Geschwindigkeit zum Quadrat. Wobei halt, ja, wie man sich wahrscheinlich denken kann, v gleich dx nach dt definiert ist. So, und also jetzt, was hier steht, also ist wirklich wichtig, wenn man diese Eigenzeit da herleitet oder hinschreibt. Jetzt kann ich nach d tau auflösen und auch noch bezüglich tau integrieren. Also dann kommt raus, tau ist Integral dt von einem Anfangs- bis zu einem Endzeitpunkt und 1 minus v². Und also begrifflich ist das halt die Zeit, die im Ruhesystem Sigma Strich vergeht, während Zeitspanne Ti bis Tf in Sigma. Also das ist halt eins der, ja, aus meiner Sicht sehr faszinierenden Phänomene in der Relativitätstheorie, wenn halt also hier die Zeit und hier x aufgetragen ist und das hier von mir aus die Weltlinie vom Teilchen ist, also das sich irgendwie bewegt, dann ist halt im Laborsystem, würde man vielleicht sagen, das hier die Zeitachse, aber die Uhr oder was, die da irgendwie mitgeführt wird, die geht halt unterschiedlich schnell, die würde dann das Tau anzeigen, aber nicht das T. Und wie halt die Beziehung zwischen T und Tau ist, das gibt halt dieses Integral oder hier unterringelt diese infinitesimale Beziehung wieder. Also diese ganzen Geschichten wie zum Beispiel Zwillingsparadoxon oder ja, physikalisch vielleicht relevanter, dass Myonen, obwohl sie sehr kurz leben, trotzdem diese große Entfernung bis zur Erdoberfläche zurücklegen, all das steckt in diesen zwei Zeilen da oben drin. Also auch so, schon oft gehört von Leuten, dass man das Zwillingsparadoxon nur mit der allgemeinen Relativitätstheorie verstehen kann, auch ein völliger Unsinn. Also das Einzige, was man halt machen muss, man muss eine Trajektorie vorgeben, zweckmäßigerweise, dass halt ein Zwilling mit Lichtgeschwindigkeit wegdüst und zurückkommt. Das wäre halt sowas. Im Extremfall kann man auch leicht rechnen. Also er wendet dann halt, und wenn er dieses Integral ausrechnet, ist es nicht wirklich schwierig auszurechnen. Das kann man sogar im Kopf machen. Also wenn das wirklich ein 45-Grad-Winkel ist, also wie viel Zeit tau vergeht dann da? Oder was muss ich hier als V einsetzen? Also wenn er mit Lichtgeschwindigkeit rausfliegt, was ist V Quadrat? C Quadrat, und C Quadrat ist 1, also steht 1 minus 1, kommt 0 Beitrag zur der mitgeführten Uhr, und wenn er zurückfliegt, das Vorzeichen macht nichts im Quadrat, also hat man halt auch wieder 0 Beitrag. Das heißt also, wenn ich den mit Lichtgeschwindigkeit rausschieße und der ganz schnell wendet und mit Lichtgeschwindigkeit zurückfliegt, dann altert er nicht, und wenn er halt da, was weiß ich, 20 Lichtjahre hin und 20 zurückfliegt, bin ich in der Raumstation oder auf der Erde, wo ich das halt beobachte, um 40 Jahre gealtert. Also hat man sozusagen das Zwillingsparadoxon mathematisch rigoros jetzt an dem Beispiel vorgerechnet, ohne allgemeine Relativitätstheorie irgendwie zu benötigen. Ja, ich würde sagen, da unterbrechen wir heute, also noch kurze Ergänzungen, 5 Minuten oder was das nächste Mal, und dann geht es halt wirklich los mit relativistischen Wellengleichungen. Gut, dann bis Donnerstag. Thank you.